Verantwortlich für diese Sendung ist Brandtowelle am 1.3.2007 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperantowelle über NB Radio Treff 88,0.
Paru festoin, la infanoi cirmuteron, ciam diru nur la veron. La infanoi paru rondon, cae econu tutan mondon. La infanoi laute cantu, novae arvoin cie plantu.
Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0 zu unserer Sendung Esperantowelle. Im Studio sind heute René, Werner und Sana, alle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und in unserer Sendung haben wir heute einiges vor. Werner, was ist das alles so?
Wir werden wieder einmal unsere Esperanto-Bewegung präsentieren, beginnend beim Esperanto-Verein Neubrandenburg, dann zum Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, zum Deutschen Esperanto-Bund, zum Esperanto-Weltbund. Wir werden einige wenige Esperanto-Zeitschriften vorstellen, wenige deswegen, weil die Zeit es nicht erlaubt. Wir machen ein bisschen Kursus und wir decken Geheimnisse auf. Das werden Sie schon gemerkt haben, liebe Hörer, dass diese Skandale, die wir aufdecken, da machen wir uns ein bisschen lustig über die Journalisten, die immer zwanghaft irgendwas aufdecken müssen und immer ein Geheimnis meinen, entdecken und so weiter. Und darüber machen wir uns ein bisschen lustig. Und wir werden mal sehen, was es heute ist.
Die großen Skandale für die ganz normalen Menschen oder für die Journalisten, das sind unsere Sensationen.
Ja, denn eigentlich würde ich mich ja freuen, oder wir uns alle, ich meine die gesamten Neubrandenburger und die gesamten Deutschen, wenn die Zeitschriften und Zeitungen und die ganzen Medien das ganz normale Leben, wie es tagtäglich abläuft, wenn sie das präsentieren würden und nicht begierig wären auf irgendwelche heimlich erforschten Dinge, die eigentlich niemanden interessieren.
Ja, und zwischendurch, zwischen den einzelnen Beiträgen, haben wir wieder eine CD mit Esperanto-Liedern bereit. Und wir wollen mal nicht in Medias Res gehen, wir wollen mal beginnen, wollen wir so sagen, mit unseren Themen. Werner, was macht denn der Esperanto-Verein im ersten Quartal alles so?
Der Esperanto-Verein Neubrandenburg kam im Januar zusammen und im Februar zusammen. Und wir haben einen neuen Vereinsraum entdeckt, und zwar in einer Gaststätte, uns Eck. Das ist auf dem Boulevard, gegenüber vom Rat des Bezirkes, also jetzt im Rathaus, und gegenüber der Scheele-Apotheke. Und dort ist ein Vereinszimmer, so wie sich das eigentlich für alle Gaststätten gehört. Und da passen wir als kleiner Esperanto-Verein so rein, da passen 10 bis 15 Personen. Und das ist gerade das, was wir benötigen. Und wir haben uns zum Beispiel im Februar getroffen, zu unserem Februar-Treffen. Der Februar ist ja gerade mit Ach und Krach vorbei, ne? Und da gibt es dann die Informationen über Esperanto in anderen Vereinen der Stadt. Das heißt, wir bieten uns an, in alle Vereine, in alle Schulen und wie auch immer, alle Personengruppen, wir bieten uns also an, in diese Gruppen zu gehen und ein Gespräch zu führen zum Problem der Sprachen in Europa. Und natürlich, dass wir auch Esperanto vorstellen, ohne da zu werben. Und wer das jetzt hört von den Vereinen, da können Sie sich an uns wenden unter Esperanto Neubrandenburg im Telefonbuch, mal so in diesem Suchprogramm reingehen, oder im Internet über esperanto-nb.de. www.esperanto.de. Da finden Sie auch unsere Telefonnummern und so weiter.
Ja, und wer daran interessiert ist, der kann auch mal am 14. März um 16 Uhr in uns Eck kommen und uns mal kurz zuhören.
Ja. Liebe Hörer, das ist unser nächstes Treffen.
Ja.
Genau, der 14. März, 16 Uhr bis 18.30 Uhr in dieser Gaststätte uns Eck, in dem Stübchen, was ich schon hier nannte. Und da werden wir also im 14. März sein. Ich wollte aber noch was sagen zum Februartreffen. Da haben wir also darüber gesprochen, wie wir schon in anderen Vereinen auftreten. Und meine Bitte war an die Vereine, die noch uns nicht gesehen haben in diesem Jahr, dass sie uns einladen. Wir kommen sehr gerne. Da haben wir dann weiter vorgestellt als nächsten Tagesordnungspunkt internationale Esperanto-Zeitschriften. Denn wir möchten ja A, den Inhalt vermitteln und B, auch den einen und anderen Abonnenten eventuell gewinnen. Dann ist es üblich, dass jeder von uns möglichst in Esperanto einen kleinen Vortrag hält, reihum, sodass jeder mal zu Worte kommt und dass wir miteinander Esperanto praktizieren und auf diese Weise viele Neuigkeiten hören. Dann haben wir einen Bericht gehört über Peking, das ist ja eine große Stadt in China, die Hauptstadt. Und dort ist eine Esperanto-Familie aus Neubrandenburg, die schon seit einigen Jahren dort wohnt. Und es war sehr amüsant, einmal aus einer Sicht das zu sehen von jemandem, der aus dem Ausland kommt, also aus Deutschland, aus Neubrandenburg, und dort in China nun lebt, ganz alleine. Denn das ist etwas ganz anderes, als wenn man das im offiziellen Fernsehen sieht. Und die fühlen sich dort sehr wohl. Sie haben zwei Kinder inzwischen bekommen. Die Kinder sprechen jetzt schon in erster Linie Chinesisch, aber auch Deutsch und Esperanto und Englisch. Das ist übrigens eine alte Esperanto-Familie. Ja, und das ist also hochinteressant, das mal zu hören, was da alles so los ist in China. Und dass sie sehr offen sind, aber das will ich jetzt nicht wiederholen. Wenn die miteinander so reden, da gibt es also verblüffende, ganz andere Dinge, als die wir kennen. Ja, und dann ist da Abschluss immer in der Regel, dass jeder seine Neuigkeiten noch bietet und informiert, wo er was erlebt hat und so weiter. Ja, inzwischen haben wir auch schon den nächsten Vereinstag abgehandelt, 14. März. Neugierige sind übrigens herzlich eingeladen. 14. März, 16 Uhr in uns Eck. Das ist also gegenüber der Scheele Apotheke. Und da sind wir also wieder zu Gange. Gut. Werner, was gibt es jetzt?
Ach so, Landesverband. Na, wir gucken, ja, entweder noch Landesverband oder wir können auch schon Musik machen, aber wir können den Landesverband ja ganz kurz erstmal
abfangen. Ja, das geht ganz schnell. Mhm. Der Landesverband hat aufgerufen zu einer, ja, umgekehrt. Ich bekam aus Hiroshima von den Esperanto-Frauen aus Hiroshima einen Brief mit der Bitte, etwas aufzuschreiben zum Thema Weltfrieden. Es ist also in Japan Folgendes passiert. Die jungen Hörer werden es vielleicht nicht mehr wissen oder nicht vermittelt bekommen. Hiroshima ist die Stadt in Japan, die vollkommen sinnlos durch die USA mal bombardiert wurde mit einer Atombombe neben Nagasaki. Also wie gesagt, das war Völkermord, vollkommen sinnlos für Kriegsziele und so weiter. Und da sind insgesamt in Japan hunderttausende Menschen entweder gleich oder später an qualvollen Krankheiten gestorben. Und diese Frauen sind sehr empfindlich und die Esperanto-Frauen mischen dort mit, denn Japan beteiligt sich unter anderem schon mit an der Aggression gegen das Volk im Irak. Und sie selber haben eigentlich in ihrem Statut, also in ihrer Verfassung drin, dass japanische Soldaten nie wieder außerhalb von Japan kämpfen sollen. Das ist also auch eine Erfahrung aus ihrem Krieg, den Zweiten Weltkrieg. Und nun will die japanische Regierung das also ändern. Sie sind ja auch Vasall der USA, so wie Deutschland. Und sie wollen sich also sehr eng an die USA anschmiegen. Und die Japaner, das Volk hat etwas dagegen, wenn es darum geht, nicht gegen die USA, sondern wir wollen uns nicht an kriegerischen Dingen beteiligen. So. Und diese Frauen haben also in Esperanto einen Aufruf hier nach Europa geschickt, nach Neubrandenburg unter anderem, und haben gebeten, dass alle Menschen, die was dazu zu sagen haben, also ihre eigenen Meinungen zum Kriege, und das wird dann zum Frauentag, zum internationalen Frauentag in Hiroshima ausgestellt, also Zuschriften, und da macht man also eine große Veranstaltung und darunter eben auch das mit Esperanto. und da haben mich also einige Freunde informiert, was sie da so geschrieben haben, und sehr viele waren ihre eigenen Erlebnisse als junge Menschen im Kriege, im Zweiten Weltkrieg, die Bombennächte oder wo Vater im Kriege fiel, oder aktuelle Dinge der Bevölkerungsexplosion oder Aggression der USA gegen das irakische Volk oder die gesamte Umweltproblematik und alle diese Dinge, die eben mit Krieg und Frieden in der Welt zu tun haben. Und das war also das Anliegen dieser Esperanto-Frauen aus Hiroshima. Und ich freue mich, dass aus unserem Landesverband Esperanto sich so etliche daran beteiligt haben. Ja, machen wir erstmal Musik und dann habe ich noch einen Punkt zum Landesverband.
Ja, machen wir Musik, und zwar von der Gruppe Kaiser, das heißt so viel wie ein Flugdrache, den wundervollen Titel Tohu Wabohu Ob.
Oder Chaos. Liebe Hörer, hier ist die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir senden für Sie Informationen über die Esperanto-Bewegung. Und es geht hier in diesem Falle um den Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Und da war eine kleine Delegation vor einigen Tagen in Herzberg. Die Hörer wissen natürlich, Herzberg liegt am Harz, also ganz im Süden des Harzes. Eine wunderschöne kleine Stadt. Sie nennt sich inzwischen ganz offiziell Esperanto-Stadt Herzberg. Und zwar nicht, weil die Esperanto-Freunde das wollen, sondern der Rat der Stadt Herzberg hat diesen Namen offiziell übernommen. Und das steht jetzt auch auf diesen Verkehrsschildern. Und die Stadt ist zweisprachig ausgeschildert, weil sie mit einer anderen Partnerstadt in Polen sehr gut umgehen, weil der Esperanto-Verein im Südharz sehr aktiv ist und seit Jahrzehnten eine sehr konstruktive Arbeit leistet. Das ist also die erste Esperanto-Stadt in Deutschland seit dem vergangenen Jahr. Und dieses kleine Zentrum haben wir also besucht. Auch der Esperanto-Verband, der Esperanto-Bund von Deutschland arbeitet natürlich oder backt sehr kleine Brötchen, aber immerhin ein Häuschen ist dort für uns, und auch in den Räumen der Stadt gibt es einige Treffen. Was macht dieses, das nennt sich offiziell Intercultura Centro Herzberg, Interkulturelles Zentrum Herzberg, und sie bieten alle möglichen Dinge an, Kurse in allen möglichen Stufungen, Diskussionsrunden zur Sprachwissenschaft. Sie machen auch Sektionen, um eben zur Esperantologie etwas zu sagen, zur Literatur. Und sie sind schon in diesem Jahr dabei, die 32., 33. und 34. Serie durchzuführen. Sie haben sehr große internationale Verbindungen. Zum Beispiel unterstützen sie auch Esperanto-Freunde in Togo. Da ist jetzt eine Repräsentantin hin geflogen und wirkt in Togo und daneben gibt es das Land Benin, da auch, das ist nämlich gar nicht so einfach, in Esperanto und in Afrika sich zu bewegen, weil sie, da gab es ganz richtige Basisprobleme. Ja, man kann Herzberg übrigens ganz gut mit dem Zug erreichen, wenn man hier mit der Reichsbahn fährt, das ist also kein Problem, das haben wir besucht. Zu der Zeit, als die kleine Delegation aus Mecklenburg da war, Mecklenburg-Vorpommern, da war ein Spanier, war ein Ungarn und auch so eine ABM, nee, wie heißen die, die so zeitweilig tätig sind, die wirken dort und ordnen dort und übersetzen dort oder sie haben Filme umgezeichnet von Video auf CD und all solche Dinge werden dort organisiert und immer Leute dort voll beschäftigt. Und wir haben natürlich auch einen kleinen Empfang gegeben, haben über Mecklenburg-Vorpommern berichtet, dass wir auch Deutschland sind, wenn auch ein bisschen außer der Welt, außer der Kehr. Aber wir sind ein junges Bundesland, das schon 1000 Jahre alt ist, haben wir ihnen erzählt. Und so weiter. War also ganz toll. Das ist also Herzberg. Wer also da mal hinfahren möchte, der kann sich ruhig bei uns informieren. Und wir geben dort gerne noch was preis von unserem Wissen. Ja, das ist also das Wichtige, was wir haben. Diese Herzberger sind natürlich erst einmal ein lokaler Esperanto-Verein. Sie sind aber auch Filiale oder eines der Filialen des Deutschen Esperanto-Bundes, in diesem Falle tätig für das Deutsche Esperanto-Institut. Das beschäftigt sich nur mit Lehrmaterialien, Wörterbüchern und so weiter und die Autorisierung von Esperanto-Lehrern. Und außerdem sind sie auch verbunden oder arbeiten zusammen mit dem Verband Deutscher Esperanto-Lehrer, die sich auch dort als eine Filiale sozusagen abgeschlossen haben. Ja, das ist also etwas ganz Neues für Deutschland, für uns. Und da waren also Mecklenburg-Vorpommern dort und haben sich das angeschaut.
So, Werner. Unser nächster Punkt ist Deutscher Esperanto-Bund. Oder auch GEA sagen wir in Esperanto zu Germana Esperanto Asocio. Und aus der offiziellen Zeitschrift des Deutschen Esperanto-Bundes gemeinsam mit dem österreichischen Esperanto-Verband wird sie herausgegeben. Da habe ich zum Beispiel folgende Informationen gefunden, die ich sehr interessant fand und die ich mal Ihnen mitteilen möchte. Unter der Überschrift Unser Haus in Berlin wird hier berichtet, dass vor einigen Jahren schon ein Herr Pachter in Berlin in der Einbeckerstraße ein Wohnhaus gekauft hat und das herrichten wollte, um dort auch für den Berliner sowie für den deutschen Esperanto-Verband Möglichkeiten der Unterbringung von Büros, von Treffen durchzuführen oder von Lagerräumlichkeiten, Bibliotheken unterzubringen, gekauft hat und wollte das Haus herrichten. Das hat aber im vergangenen Jahr, also vor gut einem Jahr, gebrannt. Dieses Haus, da ist der Dachstuhl ausgebrannt und hat Herr Pachter hat natürlich dadurch einen großen Rückschlag in seiner Tätigkeit und seinem Eigentum erlitten, aber er opfert sehr viel seiner Kraft, seiner Arbeitskraft, seiner organisatorischen Kraft und seines Vermögens dafür, um dieses Haus wiederherzustellen, das er natürlich auch versichert war. Und er sucht jetzt noch Finanzierung, weil die Anschubfinanzierung für den Ausbau des Hauses, auch mit Wohnungen, die man eventuell verkaufen kann und dadurch wieder Geld reinkriegt oder vermieten kann, das macht alles sehr viel Arbeit und kostet viel. Und da hat ihn da eine Stiftung, eine Esperanto-Stiftung, schon unterstützt, aber das Geld reicht noch nicht. Und er bittet immer noch um Unterstützung unter den Esperanto-Freunden. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, die Herr Pachter dort vorhat. Und wir wünschen ihm viel Erfolg, wir können ihn von hier aus leider nicht unterstützen. Eine weitere Information vom Deutschen Esperanto-Bund ist die Einladung zur Bundesversammlung. Das hört sich sehr groß an, ist aber nicht so, weil ja in Hamburg in diesem Jahr der Deutsche Esperanto-Kongress stattfindet, vom 25. bis 28. Mai. Und im Rahmen dieses Kongresses kann man dann sehr leicht eine Bundesversammlung durchführen. Das kostet nämlich Das spart nämlich Zeit und Geld, weil man sie nicht extra organisieren braucht, sondern man kann den Kongress zusammen mit der Bundesversammlung durchführen, und diese Versammlung findet dann am 27. Mai in Hamburg mit statt. Weiter aus dem Deutschen Esperanto-Bund. Der Deutsche Esperanto-Bund hat gerade einen Vertrag unterschrieben mit der ukrainischen Espero-Gesellschaft, die von einem Michael Linetsky geführt wird. In diesem Vertrag wird festgelegt, dass der Deutsche Esperanto-Bund dauernd über längere Zeit dafür sorgt, dass Jugendliche und Kindergruppen aus der Ukraine Deutschland besuchen können im Rahmen von Esperanto-Verbindungen. Außerdem sollen sie besonders die Veranstaltung PSI besuchen. Sagt mal jemand, was PSI ist?
PSI ist Printempa Internatia Seminaria, ja, aus Mainfi, ne? Das ist jedes Mal in einem anderen Ort von Deutschland. Mhm. Das ist also eine der Ferienveranstaltungen des Deutschen Esperanto-Bundes.
Ja.
Und findet immer im Frühjahr statt, ich glaube zu Ostern.
Ja. Außerdem wird in diesem Vertrag festgelegt, dass eine gegenseitige Zusammenarbeit und Unterstützung in Bezug auf die Esperanto-Aufgaben erfolgt. Weiter aus dem Deutschen Esperanto-Bund. Es gibt neue Kandidaten für die, wie sagt man da, für den Vorstand, nicht, des Esperanto-Bundes.
Ja, es wird gewählt.
Ich hatte gesagt, dass eine Bundesversammlung stattfindet, ein deutscher Kongress, und in diesem Rahmen gibt es auch Vorschläge für neue Mitglieder. Da wird zum Beispiel Wolfgang Bohr und Sebastian Kirch werden dort vorgeschlagen, und jetzt ist wieder eine Pause dran für die Musik. Und dann mache ich noch weiter mit dem...
Ich wollte noch anfügen, die Frühlingswoche Internationale ist in Köln dieses Jahr. In Köln, das ist weit weg.
Es ist ziemlich letztlich von hier.
Ja. Ach ja, dort, wo es früher die Heinzelmännchen gab. Ja.
Oh. Ja, aber jetzt haben wir Musik, liebe Hörer.
Ja. Ja.
Der René sagt das an.
Jetzt fährt das Segelschiff Magdalena durch die Gegend, und zwar La Vesche Magdalena von der Gruppe Kaiser.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Wir sind dabei, Sie über die Esperanto-Bewegung in Deutschland zu informieren. Ganz dicht an Neubrandenburg oder eine Vorstadt von Neubrandenburg ist ja Berlin. Und da gab es vor kurzem die Mitgliederversammlung der Berliner und der Brandenburger Esperanto-Freunde, die sich schon vorausschauend zusammengeschlossen haben. Sie haben einen neuen Vorstand gewählt. Es bleibt zwar noch der Brandenburgische und auch der Berliner, aber zusammen haben sie für beide Länder schon einen neuen Vorstand gewählt, jetzt Mitte des Monats, also Mitte Februar, und freuen sich, dass das weitergeht. Sie haben eine gemeinsame kleine Zeitschrift, die ist noch nicht zusammengelegt, sehe ich gerade, aber sie sind dabei, also das schon vorzugreifen, was da in den nächsten Jahren mal kommen wird. Dann habe ich einen Brief erhalten von der Vereinigung der christlichen Esperanto-Freunde von Deutschland und die informieren zum Beispiel, dass der 18. Ökumenische Kongress stattfindet in Pelplin, das ist südlich von Danzig in Nordpolen und dort erwartet man ein paar hundert Leute und es haben sich schon dort sehr viele angemeldet. Das ist also ganz toll, das ist eine alte, noch damals in Westpreußen gelegene Stadt, die eben vom Kulturellen her sehr, sehr alt ist. Und dort findet der statt. Ökumenisch heißt eben, dass wir vom Esperanto her sehr eng zusammenarbeiten, die evangelischen und die katholischen Esperanto-Freunde. Und die machen jedes Mal, auch beim Deutschen Esperanto-Kongress, verschiedene Veranstaltungen. So, dann gab es, oder gibt es die Einladung zum Mai, 16. bis 20. Mai in Metz. Das ist in Elsass. Metz, die arbeiten sehr eng zusammen mit den Deutschen, die mögen sich, sind ja alles Alemann. Und da werden also die Bibeltage stattfinden. Man wird dort Traditionen aus der hebräischen und orthodoxen, katholischen, evangelischen Kirche zusammen veranstalten und auch Kurse durchführen. Dann gibt es eine neue Ausgabe der Bibel, die ist jetzt ganz neu herausgekommen, Ende 2006. Und die hat 1400 Seiten, ganz schick gedruckt, auf ganz dünnem, wunderbaren, sehr teuren Papier, kann man also bestellen. Und sie ist auch als CD vorhanden. Dann gibt es, ach, das war dieses Psi, in der Karwoche ist dieses Printa in Passamaino Internazia, also die, sagen wir mal, das Frühlingstreffen der Esperanto-Freunde, gehört zum Deutschen Esperanto-Bund, also wird dort unterstützt. Und dann nochmal was zum Papst Benedikt den 16., der ist ja noch ein bisschen aus den Schlagzeilen heraus, hat viel Ärger bekommen durch andere Glaubensrichtungen. Ja, und dieser Papst setzt das fort, was unser polnischer Papst, also unser im Sinne von, dass er Esperanto sprechen konnte. Der Papst, der Deutsche, kann leider nicht Esperanto, aber er kann das, wird ihm zuvor geschrieben, wie er das zu sprechen hat. Und er hat also auch in diesem Jahr wieder bei Urbo kai Orbo, also Stadt und Erdkreis, den hat er auch also in Esperanto begrüßt. Das ist also ganz toll, neben Esperanto auch in 60 anderen Sprachen. Und das finden wir immer sehr erbaulich. Und wenn man das Fernsehen sieht, diesen Petersplatz in Rom, konnte man auch in diesem Jahr wieder dieses Wort lesen, Esperanto. Das wird also von verschiedenen Leuten hochgehalten, jeder ein Buchstabe. Sehr groß und die Kamera verweilt dann manchmal auch darüber. Ja, das ist also so, wir haben also auch eine aktive christliche Esperanto-Bewegung, die auch in unserem Bundesland, auch in unserem Verein zumindest teilweise tätig sind, also wo wir wissen, dass sie aktiv sind und sie machen auch sehr interessante Seminare, zum Beispiel es gibt auch Englisch, warum auch noch Esperanto oder ein anderes Seminar, Esperanto ist doch im Vormarsch, das ist ein Diplomat, der in Berlin tätig ist, aus Irland, der spricht zu diesem Thema und auch zur Propedeutik, wer Esperanto gelernt hat, der wird auch viel leichter andere Sprachen erlernen und so weiter und so weiter. Das also aus dieser Ebene, die Brandenburger sind ja nicht sehr religiös, aber das gehört mit dazu. Dazu kann man sagen, dass als letztes zu diesem Thema, wir wollen Sie ja nicht so sehr mit diesen religiösen Themen konfrontieren, wenn Sie das nicht möchten, aber die evangelischen Esperanto-Freunde von Deutschland haben sich ein neues Statut gegeben und einen neuen Namen. Die heißen jetzt Esperanto-Liga für Christen in Deutschland. Früher war das sehr streng, da musste man getauft sein und der Pastor musste bestätigen, dass man dann in diesem Esperanto-Verein Mitglied werden darf. Diese Bestätigung des Pastors, des Gemeindepfarrers ist nicht mehr notwendig, sondern die Bekenntnis zum Christlichen. Überhaupt im Allgemeinen, also es wird nicht gesagt, zu welcher Konfession man gehören muss. Und das ist also ganz neu gegründet mit einem neuen Vorstand und mit einem Informationsblättchen und so weiter. Ja, nun aber genug, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, der Werner wird jetzt etwas weiterführen.
Ja, Ich habe nur eine, als nächster Punkt ist UEA dran, steht bei mir hier, das heißt eigentlich Esperanto-Weltbund auf Deutsch. Dieser Esperanto-Weltbund hat seinen Verwaltungssitz in den Niederlanden, hat aber internationale Besetzung in seinen, in seinen Funktionen. Und der hat also ein Netz von Mitgliedern auf der ganzen Erde in vielen, vielen Staaten. Er gibt auch eine Zeitschrift raus, Esperanto, Revuo Esperanto. Aber ich habe heute nur eine einzige Meldung, die ich für mitteilenswert halte, gefunden. Und da geht es eigenartigerweise, das war mir auch ganz neu, um den Nobelpreis. Dieser Esperanto-Weltbund hat im Jahr 2008 vor, nein, er wird im Jahr 2008 sein 100-jähriges Bestehen feiern. Und er hofft, dass er zu diesem Anlass als Geburtstagsgeschenk vielleicht den Nobelpreis, den Friedensnobelpreis bekommen wird. Das deshalb, man hat einen alten Vorgang wieder ausgegraben, eine alte Kampagne. Dort hatte der Weltbund schon mal kandidiert, bei der norwegischen Nobelkommission. Der Friedensnobelpreis wird ja in Norwegen vergeben, nicht in Schweden. Im Jahr 1910 war das nämlich, da hatte man schon erwägt, diesen Preis dem Herrn Ludovico Zamenhof, der das Esperanto ja kreiert hatte, zu übergeben. Das war aber nur eine Erwägung. Jetzt hat die UEA gedacht, sie hätte schon genug Friedensarbeit geleistet und würde vielleicht diesen Preis bekommen. Da stehen aber plötzlich die norwegischen Esperanto-Freunde auf und sagen, hört mal zu, das ist ein bisschen vermessen. Lass das mal lieber sein. Und René, du hast auch noch was dafür?
Ich habe hier in der Zeitschrift noch was ganz anderes gefunden. Und zwar sind in zwei Ländern anscheinend gleichzeitig neue Briefmarken erschienen. In Israel eine, da steht Esperanto 1887 bis 2007 drauf. Denn Esperanto wird dieses Jahr 120. Und in Österreich ist eine erschienen, da ist ein Turmfalke drauf, da steht die Bezeichnung dieses Vogels auch noch in Esperanto neben dem Deutschen.
Ja, jetzt machen wir wieder Musik oder kannst du gleich fortsetzen? René, was ist dran?
Musik machen.
Machen wir Musik.
Ja. Und zwar, das Schiff hatten wir schon, dann sind es jetzt die Vögel, die jetzt umherfliegen. Alberdei zu den Vögeln. Oh jo.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Neubrandenburg, Ondo Esperanto des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. René, du hast da etwas Schickes noch aus der Zeitschrift.
Ich habe noch was gefunden.
Wie heißt die Zeitschrift?
Die Zeitschrift heißt Revue Esperantos vom Esperanto-Weltbund. Erscheint seit 1905, also schon über 100 Jahre. Da steht ein interessanter Artikel über eine Veranstaltung, die fand im um den Jahreswechsel vom 26. Dezember bis, oh weia.
Ist ja egal, ist dann
Anfang Januar, ich glaube 2. oder 3. In Polen statt. Und zwar in Nowy Sącz. Muss ich gar nicht lesen, hab's ja in einem anderen, in der Internet auch noch gefunden. Da fand eine Woche statt, die nennt sich auf Esperanto Agosemino. Die wurde von Polen organisiert. Ach, hier unten steht nochmal. Es nahmen dort 187 Jugendliche und andere Leute, Leitende, die Landleute, aus fast dem ganzen Europa teil, aus allen möglichen Leuten, ja. Der Präsident der Stadt war auch anwesend, lese ich hier gerade, und dort waren Leute dann anwesend von der polnischen Esperanto-Jugend, von der tschechischen Esperanto-Jugend, was ist das denn noch wieder? Bestimmte Italiener. Dann aktive Leute aus Russland, der Ukraine, aus Ungarn waren welche da, aus Frankreich, Slowakei und so weiter. Also es war ein ganz bunte Mischung aus Leuten. Hier sind ein paar Stücke Fotos, was sie da so veranstaltet haben. Ein Gruppenfoto, da sind da bestimmt alle 187 Leute drauf. Und man konnte, wenn man Esperanto versteht, über eine Internetseite mit dem hübschen Namen www.viavento.org sogar eine Sondersendung, kann man sagen, über diese Veranstaltung als Podcast, so was Neues, ne? Hören.
Ja, erklär doch mal den Hörern, lieber René, was ist ein Podcast?
Das ist sowas eher wie eine Radiosendung, die über Internet zu empfangen geht. Und diese Sendung, wie gesagt, die handelte um dieses Treffen die ganze Woche und hörte sich teilweise ziemlich interessant an, ja.
Ach, du hast aber auch reingehört, ja?
Ich habe mir die Sendung, runtergeladen. Ich weiß nicht, wie das jetzt waren.
Ist auch egal.
Und da geht es in der ganzen Sendung, da wurden dann Leute aus verschiedenen Ländern interviewt. Einige hörten sich jetzt schon ein bisschen älter an. Das waren wahrscheinlich dann
die Jüngeren. Es gibt ja auch Leute, die über 30 sind.
Ja, aber das war einfach nur ein Treffen. Oh, hatte das ein bestimmtes Thema?
Das heißt August im Mai. Und das findet immer um Jahreswechsel statt. Also zum gleichen Zeitpunkt wie ISO, Internacional Seminario, was ja die deutsche Esperanto-Jugend macht. Und dann läuft noch was anderes, Internacional Festivalo, das ist gar nicht, wer das organisiert. Die drei laufen ungefähr gleichzeitig.
Ja.
Und da weiß ich noch nicht, wo ich hin kann.
Sie merken schon, liebe Hörerinnen und Hörer, international passiert sehr viel auf wirklich echten Esperanto-Treffen. Ne?
Und was ganz merkwürdig ist, ich habe auf diesem Foto sogar zwei Leute gefunden, die habe ich mal beim ISO getroffen, die beiden dürften schon im Rentenalter sein.
Naja, nun bist du es endlich los, dass es auch Rentner waren, die dabei sind, die bei teilgenommen haben. Ja, liebe Hörer, ich habe ein neues Thema und diesmal eine Konferenz über die Sprachpolitik in der EU. Sie wissen ja sicherlich, dass das ja auch eines unserer Spezialthemen ist, über die wir sehr gerne und sehr viel hier an dieser Stelle reden. Und in der Slowakei, in der slowakischen Hauptstadt Bratislava oder Prešov, fand vor einigen Tagen eine internationale Konferenz zu dem Titel Perspektiven der Sprachpolitik und der Sprachrechte in der Europa-Union statt. Das war also eine Konferenz, an der fast alle europäischen, also alle EU-Länder teilgenommen haben. Und sie haben also das Thema fortgesetzt, das wir schon im vergangenen Jahr hatten, unter dem Namen die neue Strategie für Vielsprachigkeit. Sie wissen ja, dass die EU sich anschickt, einerseits zu sagen, dass alle Sprachen, alle 27 oder also sogar noch mehr, in der EU gleichberechtigt sind, aber sie sich gleichzeitig anschickt, zu sagen, wir machen nur noch Englisch. Und das ist natürlich ein großes Problem, insbesondere für diese kleineren Völker, die einerseits sehr wenig Gewicht, man wägt ja die Länder, welches ist schwerer und welches ist weniger schwer in Europa, in der EU, das ist nun mal so. Und die sind also zusammengekommen und haben gesagt, wir werden in dem, also die Kerntruppe dieser Veranstaltung waren vier Länder, und zwar der Visegrad-Bund. Das sind also die vier Länder, Slowakei, Ungarn, Polen, wer ist der vierte? Ich glaube Rumänien. Die haben schon mal früher irgendwann eine engere Zusammenarbeit angestrebt, dann hatte sich Stalin verboten, aber das geht noch länger zurück. Und inzwischen haben sie sich wieder ein bisschen hochgerappelt. Und sie machen also Folgendes, sie sagen, wir dürfen das Thema gleichberechtigte Sprachen in Brüssel und in Straßburg nicht untergehen lassen. Und es gibt zwar eine Deklaration über die Behandlung der Sprachen in Brüssel, in der Europa-Union, aber es wird nicht umgesetzt. Und da müssen wir uns hier als Ostdeutsche immer wieder daran gewöhnen, dass wenn die Politik etwas sagt, muss ich leider sagen, muss man das Gegenteil oft hinein interpretieren, um an die Wahrheit zu kommen. Man muss also da aufpassen und nicht immer das hören wollen, was man gerne selber hört. Und wir sagen, wir lassen uns das nicht länger bieten und wir werden also keinen Aufstand machen, aber wir werden darüber diskutieren und wir werden dazu aufrufen, und das haben Sie gemacht hier in Punkt 2, zu diskutieren über diese Brüsseler Erklärung, von wegen überall mögen jedes Land oder jedes Volk soll auch die Sprache seiner Nachbarn lernen. Und das wird ja den Briten und den Franzosen sehr schwer tun und auch den Spaniern. Und
den Deutschen?
Zum Teil, die Deutschen haben sich ja schon aufgegeben, die lernen ja, sprechen ja nur noch Englisch, aber immerhin. Ein dritter Punkt war, dass sie sagen, wir müssen dieses Thema aufs Tapet bringen der Europakommission und wir müssen sie dazu bewegen, dass sie eine neue Strategie der Vielsprachigkeit entwickeln und dazu eine Meinung herausbilden. Und dazu gab es und wird es weiterhin Konferenzen geben, die dieses Thema wissenschaftlich und politisch und so weiter vertiefen. Und diese Visegrad-Länder, aber wie gesagt, bei dieser Konferenz waren nicht nur diese vier vertreten, sondern auch Politiker aus den anderen europäischen Ländern, die haben gesagt, wir wollen, von uns soll das also ausgehen, die neue Diskussion zu den Sprachen in Europa und wie man sie behandelt. Und dann gibt es dieses von diesem japanischen Diplomaten angeregte Symposium, das findet einmal im Jahr statt, irgendwo in der Welt, dass sie, und die sprechen über dieses Nitobes-Symposium, da, die sprechen dort also Diplomaten, nur Diplomaten und Politiker, hat mit Esperanto-Bewegung gar nichts zu tun, die beschäftigen sich hauptsächlich mit, also weltweit, mit der Sprachpolitik und mit den Konsequenzen, wenn man eine Nationalsprache als Weltsprache annimmt. Und zu diesem Thema ging es also weiter. Und sie haben also, es waren also 60 Politiker dabei, die also und auch Wissenschaftler, die waren also zum Beispiel der Premierminister der Slowakei und so weiter. Und die haben keine Resolution verabschiedet, sondern haben gesagt, wir wollen das, was die EU schon verbal zugesagt hat, diese Themen wollen wir wieder aufgreifen und uns darüber immer wieder neu unterhalten. Das ist ja nicht damit zu Ende. Und das ist also bezeichnend, dass gerade diese kleinen Sprachen, also relativ kleinen Sprachen, auch die Iren sind aufgewacht. Die Iren haben seit diesem Jahr entdeckt, seit 2006 entdeckt, dass ihre Sprache ja eigentlich auch existiert, diese alte keltische Sprache. Die haben sich jetzt auf Englisch total eingeschossen. Eigentlich sollen sie auch machen, ist auch in Ordnung. Aber man kann seine eigene Sprache nicht vergessen. Die Iren haben schon das gemacht, was die Deutschen gleich machen werden in ganz kurzer Zeit. Das heißt, sie haben eine fremde Sprache einfach übernommen für sich selber. Sie waren ja auch mal Kolonie von Britannien. Da fiel ihnen das ja wesentlich leichter. Und ja, also diese kleinen Länder, die Slowaken, die Ungarn, die Tschechen oder auch andere, die jetzt in die EU kommen oder schon drin sind, haben ein ganz anderes Gespür für dieses Thema. Sie wissen auch, was es ist, wenn man sich mit Nationalsprachen, also dort einer Nation, also einer fremden Nationalsprache sich unterordnet. Das wissen die Jugoslawen, also die zu diesen Völkern gehören. Das wissen auch die Polen aus ihrer längeren Geschichte, die über viele Jahrhunderte nicht Polnisch sprechen durften, die Polen. Das wissen auch die Tschechen und die Slowaken, die ja dann Deutsch sprechen mussten. Wir kennen ja noch den Soldaten Schwieg, der immer so auf Deutsch sprach, in dem Film zumindest und in dem Roman. Und sie haben gesagt, so geht es also nicht weiter in der EU und wir bringen das aufs Tapet. Und zwar werden die EU bei ihren eigenen Versprechen packen. Also nicht Neues einbringen, sondern sagen, so, nun machen wir mal das, was ihr immer vorhattet, Gleichberechtigung der Sprachen. Und man weiß inzwischen in der jetzigen Situation, dass es ungefähr 600 Sprachkombinationen in der EU gibt. Denn in Spanien gibt es mehrere Sprachen, in Großbritannien gibt es mehrere Sprachen.
Es also, gibt eigentlich kein Land so richtig, wo es nur eine gibt, ne?
Außer Deutschland. Die Deutschen sprechen nur Englisch. Okay. Und, aber ansonsten haben alle anderen Sprachen ihre Nationalsprachen. Und das wollen sie also aus der Richtung und diskutieren und machen. Und eigenartigerweise ist, dass also, das waren ja hier Menschen, die mit Esperanto eigentlich nicht so viel am Hut hatten. Das Eigenartige ist, sie kommen immer wieder dazu, zu sagen, wir müssen so etwas haben wie Latein, wir brauchen eine neutrale internationale Sprache, das ist sehr schwer und nun ist alles schon auf Englisch, die ganze Welt und auch die EU. Aber wir dürfen dieses Thema nicht fallen lassen, wir dürfen uns damit nicht zufrieden geben. Und das finde ich ganz toll, dass wir also die Konferenz zur Sprachpolitik der EU, die in Pressburg, Bratislava, Slowakei stattgefunden hat. Der René, die Regie, sagt Musik.
Musik. Und zwar den wundervollen Titel Hobby or Profession. Hobby und Beruf.
Profezia sento magia la mia, sono sola mia, ancora mia, mia te. La nonna parlo, è la mia odio, ti rinnumura in mia cuore, canti è la mia odio, ti rinnumura in mia cuore.
Werner, was hast du denn jetzt noch? Zu UEA noch etwas? Oder
ja, zur Esperanto-Weltbewegung. Ja, liebe Hörer, hier ist also die Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und wir stellen jetzt mal, oder ich stelle Ihnen jetzt eine virtuelle Esperanto-Zeitschrift dar. Eigentlich gar keine Zeitschrift, sondern ein Angebot. Das nennt sich educado.net. Educado heißt so viel wie Ausbildung, Erziehung. Und diese Seite existiert seit 5 Jahren und gibt ein Interview in einer Papierzeitschrift. Und da fragt man zum Beispiel, was macht ihr da und so weiter. Ja, wir haben zum Beispiel in einem Jahr bisher investiert 13.500 reaktionelle Stunden, um diese Seiten, sind ja nicht nur sind ja Seiten, zu gestalten. Wir haben derzeit 450 Beispiele, wo etwa 60.000 Personen Esperanto-Material heruntergeladen haben. Wir bieten an, für diejenigen, die unsere Seiten besuchen, 250 verschiedene Lehrbücher. Also verschiedene Sprachen, verschiedene verschiedene Art und Weise, wie man Unterricht gibt. Wir haben einige hundert Kurse im Angebot. Wir haben eine große Anzahl von Artikeln, die man auch herunterladen kann, von textlichen Artikeln, von ganzen Affischoi, ganzen Plakaten, von Kursusplanen, wir können auch vermitteln Tondokumente und so weiter. Und wir haben also unsere Seiten, die also den Esperanto-Unterricht in die Welt tragen wollen, das ist nur eines von einigen. Wir haben 1100 Mitarbeiter in 88 Staaten. Und da kommen wir schon dazu, wo sind die alle? Wir wissen das nicht. Ja, es gibt sie aber. 1160, nur in dieser einen Esperanto-Truppe, die virtuell existiert. Und ja, das ist also alles. Und wie kann man sich mit euch beschäftigen? Und das alles wird also hier dann beantwortet, dass sie also sich sehr gut fühlen. Und bei diesen virtuellen Zeitschriften muss man nicht an einem Ort und zu einer Zeit zusammenarbeiten. Aber sie treffen sich trotzdem. Sie haben also Mitarbeiter in Brasilien, in Vietnam, in Italien, in China und so weiter, in Japan, in Chile, Burundi. Und die alle zusammen geben also aus diese 1160 Mitarbeiter. Das finde ich also ganz toll. Sie sagen, jawohl, wir werden das weiter fortsetzen. Wir werden natürlich nicht nur virtuellen Unterricht erteilen, sondern in den letzten Jahren sind wir auch dazu übergegangen, zu den universellen also zu den Weltkongressen zu gehen, auch in andere Staaten zu gehen, wo wir dann körperlich leibhaftig aus Fleisch und Blut auch auftreten und vermitteln auch Korrespondenzwünsche. Das ist ja das Klassische, wo wir mit anfangen und so weiter. Das ist also nur eine Seite, ich sag mal, wie sie heißt, educado.net. So, der René hat jetzt
ja, weil doch etwas da was vom Weltkongress erwähnt wurde und von bei den Ländern, dass der wundervolle Name Japan fiel, das fällt mir doch gerade auf, dass dieses Jahr der 92. Kongress in Yokohama stattfindet, und zwar vom 4. bis 11. August. Mitten in Japan, das ja zu 97% aus Gebirgen besteht, mit einer Größe von 370.000 Quadratkilometern, ungefähr so groß ist wie Deutschland. Ich habe ja ein paar mehr Einwohner, 120 Millionen, ne? Steht das? Ah ja, hier. Ungefähr 127.770.000 Einwohner, also mehr als hier, rundum Wasser. Und hier sind ein paar schicke Fotos. Wer das vor Ort angucken will, kann dann ja zum Weltkongress fliegen, stimmt?
Ja, ganz genau, Yokohama. Es ist in Japan. Weißt du auch, wie der Titel heißt des Weltkongresses?
Ich gucke gerade.
Das heißt Tradition und Modernität und exotische Modernität. Tradition kein Moderner.
Hier wurde jemand zum Thema Japan befragt, geografisch, wo ist Japan? Japan liegt natürlich im Stillen Ozean, östlich des der Küste vom asiatischen Kontinent und so weiter. Der Nachbar zu Russland, Nord- und Südkorea und so weiter.
Also östlich von, also weit von der Sowjetunion, von Wladiwostok heißt das, als alter Ossi muss das wissen.
Die zweite Frage hieß, ist Japan ein tropisches Land? Und was sagte derjenige, der antworten musste? Er musste mit Jein antworten, weil es nämlich im Süden
ist. Und was findet zur Zeit statt? Dort sind die Schneeschuhläufer in die Gange. Ja. Und rennen sich die Jungen aus dem Hals.
Dieses Inselreich ist etwas weniger als 3000 Kilometer lang, also es erstreckt sich von mehrere Klimazonen. Der Nordteil von Japan ist ja Subfrostersonne, wie heißt das auf Deutsch nur wieder?
Naja, unterhalb des Frostes.
Ja, das ist also nicht ganz so kalt wie auf dem Nordpol, sondern
ja, ein bisschen unterhalb des Dauerfrostes.
Im Süden ist es subtropisch. Und im Süden kann man auch Bananen ernten, schreiben sie hier.
Naja, aber hier steht ja um Esperanto und den Weltkongress.
Ja.
Und in erster Linie fahren ja Esperanto-Freunde dorthin, um Esperanto hautnah zu erleben.
Ich denke auch noch, dass Yokohama eine sehr lange Geschichte hat. Und das Land hat sich 1868 geöffnet nach außen. Das hat vorher keine Einflüsse von außerhalb reingelassen. Was das hier Yokohama war früher irgendwann mal ein Dorf, schreiben sie auch hier.
Gut, also das war der Esperanto-Weltkongress. Sag nochmal an, wann der stattfindet? Im August?
Im August statt. Vom 4. bis 11. August. Und weiter hinten steht noch was zur Geschichte der Esperanto-Bewegung in Japan. Die begann nämlich 1906. Also ja, vor 101 Jahren. Der Schriftsteller Huta Batesimes ein Lehrbuch heraus in Tokio.
Ja, danke schön, René.
Und damit ging das dann los in Japan.
Wir nähern uns leider dem Ende unserer heutigen Sendung, aber der Werner hat noch was, ne?
Ja, ich möchte gleich zu dieser Frage der Ende der Sendung mal ganz kurz eine Verständigung untereinander machen. Was machen wir jetzt noch? Wir haben ungefähr noch 4 Minuten maximal.
Kursus. Ein bisschen Kursus. Ja.
Und dann sind wir schon zu Ende.
Das ist fast schon
alles
zu
schaffen
Ende.
Wir heute nicht. Ich hätte noch was aus Zeitungen und ich hätte auch noch was zu Sensationen, aber wir machen erstmal den Kurs.
Machen wir erstmal einen kleinen Kurs.
Und dann sehen wir, ob noch Zeit ist.
Ich habe ausgewählt für den Esperanto-Kursus, wir haben ein extra Wortgebiet, das nennen wir Tabellwortoi, also Tabellworte, die sind also ganz logisch zusammengebaut. Und zum Beispiel alle Worte, die zu etwas eine Frage haben. Also immer, wenn man im Esperanto etwas fragt, beginnt dieses Wort mit K und I. Zum Beispiel Tia fragt, fängt ja mit K an, nach der Qualität. Also will eine Eigenschaft erforschen. Kial fragt nach dem Grund, warum findet etwas statt oder nicht statt. Kiam fragt nach der Zeit, wann. Kie fragt nach dem Ort, wo ist das Rendezvous, wo ist die Disco. Kiel fragt, nach welcher Art und Weise geschieht etwas.
Warum komme ich nicht in die Disco?
Ja, warum komme ich nicht in die Disco? Oder Kies fragt nach dem Besitz. Kies Auto, wessen Auto? Kia fragt ganz allgemein nach dem Gegenstand, wie die Kinder das auch fragen. Kia ist das Tier, was ist das? Das ist das und das. Kiam, René fragt nach
der Menge.
Fragt nach der Menge. Und Kiu?
Das fragt nach, das bedeutet einfach wer oder welcher.
Ja, ist auch ein Relativpronomen. Ja, und zu diesem Thema habe ich dann noch eine kleine Zeitschrift vorzustellen, die heißt Comenzando. Wie heißt das?
Anfänger.
Anfänger. Sie kommt, ist eine internationale Zeitung und richtet sich insbesondere an die Anfänger. Sehr zu empfehlen, nachzugucken und zu fragen, kann man das bei uns im Esperanto-Bund, esperanto-nb.de. So, Werner, hast du noch was Schönes?
Ja, ich habe vielleicht noch zwei, wie heißt das noch, Skandale oder Sensationen.
Na, mach die.
Was denn, eben den Uhl ist ein Aransi Nachtigall. Es ist ein Skandal für die Esperanto-Gegner und für uns ist es eine Sensation, dass zum Beispiel Herr Samenhof vor 100 Jahren ganz alleine das Alte Testament übersetzt hat, von 1907 bis 1917 ins Esperanto. Eine Leistung, die sehr hoch gewürdigt werden muss, weil er damit ja ein Kulturgut in Esperanto geschaffen hat. Ein europäisches Kulturgut übersetzt ins Esperanto, das haben andere nicht für möglich gehalten. Das sowas
ist die Sensation.
Ja. Ja. Ja, für uns, für die anderen, das ist ein Skandal, und dass das Esperanto sowas kann.
Ja, das war das
ein zweiter Skandal ist in der DDR passiert. Für uns eine Sensation. Ein Herr Blanke, über den wir heute schon gesprochen haben, der seit 1957 Esperanto gelernt hat, dann studiert hat, Lehrer war, der hat in der Zeit von 1968 bis 1985 das einst von Hitler und Stalin verfolgte, dann später verboten oder nicht gestattete Esperanto in der DDR, ganz und gar Gesellschafts- und wissenschaftsfähig gemacht. Er hat durch seine Arbeit und seine Organisation bewiesen, dass das Sprachprojekt Esperanto eines der fortgeschrittensten Plansprachen der Erde geworden ist, hat das wissenschaftlich untermauert, hat Gesellschaften gegründet, Bücher geschrieben und hat die Interlinguistik sozusagen aus den Kinderschuhen geholfen. Und das war meine beiden Sensationen, meine
ja, Skandale. Schöne Skandale.
Ja.
So, wer hat noch was Schönes?
Wir haben nicht mehr so viel Zeit, würde ich meinen.
Ganz kurz nochmal, ich habe auch im Internet geblättert, habe bei einem Herrn Papst eine Präsentation von 130 Titeln Esperanto-Zeitschriften gefunden. Eine andere habe ich gefunden, die hieß www.liberafolio.org. Dort wurden viele schöne neue Nachrichten präsentiert, die alle paar Wochen auch gewechselt wurden. Aber den Inhalt, das schaffe ich heute nicht mehr, den werde ich vielleicht mal nächstes Mal bringen. Und dann habe ich noch eine Enzyklopädie Kalblander gefunden. Also das Kalbland. Herr Kalb hat ja eine Enzyklopädie über die verschiedensten kulturellen Bereiche unseres Lebens aufgestellt in Esperanto. Und jetzt ist für uns Schluss für heute.
Finito. Ach ja, Fino heißt das denn.
Wir verabschieden uns als Esperanto-Redaktion der Esperanto-Welle von Neubrandenburg.
Ja, und Wiederholung dieser Sendung am 4.3. um 16 Uhr und unsere nächste Esperanto-Welle ist am 14.3. um 15 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung ist Brandewelle am 1.3.2010 war Werner Levin.
Lassen wir neu am Ufestein, es ist so ein Verrufestein. Lassen wir neu, Schirmusteron, Schiamviru, nur Lassen.
klaveron. Infanoj laŭte kantu novajn arbojn ĉie plantu.